Ja, wir wollen heute gerne Fortsetzung machen in einer Predigtreihe. Seit einiger Zeit beschäftigt uns ja in den Gottesdiensten als auch in den Bibelstunden Faszination Bibel das zweite Buch Mose, auch Exodus genannt, wie Gott sein Volk in die Freiheit führt. Bevor ich aber dazu komme, habe ich heute eine Aufgabe für alle Gottesdienstbesucher. Und zwar, wir können Gott ja nicht sehen. Er ist unsichtbar, unfassbar. Und wir sollen uns auch kein Bild von ihm anfertigen. Und doch müssen wir uns ja irgendetwas vorstellen, damit wir Gott überhaupt denken können. Damit wir überhaupt, ja, wir können ja nicht völlig begriffslos denken. Und meine Aufgabe ist jetzt, welches Symbol für euch selber so im Stillen zu beantworten, würdet ihr für Gott vorschlagen? Wie würdet ihr, ja, was stellt ihr euch vor, wenn ihr an Gott denkt? Könnt ihr jetzt die eigene Vorstellung ein bisschen mit dem vergleichen, was ich sage? Ich denke, dass eine ganze Reihe vielleicht ein Kreuz vorgeschlagen hätten, weil es ja auch das wichtigste Symbol für uns Christen ist. Wir haben hier vorne auch ein Glasfenster in Kreuzform. Das Kreuz ist ja nicht nur ein Symbol für Jesus Christus selbst, sondern zugleich für das, was er für uns getan hat, für sein Erlösungswerk, dass er bereit war, aus Liebe für uns am Kreuz zu sterben. Andere haben aber vielleicht auch an ein Dreieck gedacht, als Symbol für die Dreieinigkeit Gottes, für den dreieinigen Gott oder drei Kreise, die miteinander verschlungen sind. Wieder andere würden vielleicht ein Auge vorschlagen, als Symbol dafür, dass Gott alles sieht. Es gibt ja ganz viele Symbole für Gott und man könnte sich ja auch noch mehr ausdenken. Vielleicht hätte ja auch jemand eine Wolke vorgeschlagen. Tatsächlich ist die Wolke ein Symbol hinter dem sich Gott öfters in der Bibel vorstellt, darin verborgen. Sowohl das Alte wie das Neue Testament bringen Gottes Gegenwart mit einer Wolke in Verbindung. Sie sagt etwas über die Unbegreiflichkeit Gottes aus. Vielleicht könnte man auch eine Feuersäule vorschlagen oder die Vorstellung eines Tempels oder einer Stiftshütte, einer Bundeslade. Und genau darum soll es heute gehen. Nämlich um das, wie Gott sich seinem Volk im Alten Testament vorgestellt hat, wie er ihnen versucht hat, unsichtbare geistliche Wirklichkeiten und Wahrheiten über ihn selber zu offenbaren. Wie Gott sich selbst vorstellt. Gott hat sein Volk erlöst. Er hat es aus der Sklaverei, in Ägypten befreit, mit durch die 10 Plagen, an die wir ja durch den Kermit erinnert wurden. Und er hat sein Volk durch das Schilfmeer geführt, durch die Wüste. Die Ägypter kamen im Schilfmeer um. Seine Vorsorge für sein Volk hat das Volk in der Wüste am Leben erhalten. Und so kommen sie schließlich auf verschiedenen Wegen, die denkbar sind. Sind ja, habe ich schon mal gesagt, verschiedene Wege denkbar. Dieser hier, den glaube ich, das ist der wahrscheinlichste, ja, dass sie durch das Schilfmeer gingen und dann nach Süden, dass sich dort unten der Berg Horeb befunden hat. Ja, und dort in diesen Bergen in der Wüste offenbart sich Gott dem Mose auf dem Berg Horeb und Mose verbringt einige Zeit dort, ihm werden die 10 Gebote offenbart und Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Dazu werden Tiere geopfert, Blut versprengt, das Buch des Bundes wird vorgelesen und Gott und das Volk verspricht Gott zu folgen. Und wie geht es dann weiter? Dann gibt Gott einen speziellen Auftrag Und der steht im zweiten Buch Mose Kapitel 25 und darauf möchte ich heute Bezug nehmen. Und wir können ihn hier mitlesen, die Verse 1 bis 9. Dann sprach der Herr zu Mose: Sage den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe erheben. Von jedem, dessen Herz ihn dazu treibt, soll die Abgabe an mich gerichtet werden. Und zwar besteht die Aufgabe, die ihr von ihnen erheben sollt, in folgendem: Gold, Silber und Kupfer, dazu violette Purpurwolle, roter Purpur, kamisinfarbener Stoff, dazu Byssus und Ziegenhaare, rötlich gefärbte Witterfelle, Sekohäute und Akazienholz, Öl zur Beleuchtung, Balsam für das Salböl und gut riechendes Räucherwerk, Onyxsteine und andere Edelsteine zum Besatz für das Priesterkleid und das Brustschild des Priesters. All das sollte also gesammelt werden. Sie sollen mir, sagt Gott dann weiter, nämlich ein Heiligtum herrichten, damit ich unter ihnen wohne. Ihr sollt es so herstellen, wie ich es dir zeigen werde. Ich werde dir das Urbild der Wohnung und das Urbild aller Geräte beschreiben. Gott gibt also dann diesen Auftrag, dass das Volk ein Heiligtum herstellen soll. Das soll etwas sein, wodurch ihnen offenbar wird, dass Gott mitten unter ihnen wohnt. Ein Ort des Zeugnisses, eine dauernde Erinnerung an seine Gegenwart. Und darum ordnet Gott jetzt diesen Bau der sogenannten Stiftshütte an. Und dabei wird zweimal hervorgehoben, dass Gott Mose auf geheimnisvolle Weise in den Wochen der Stille dieses Bild des Heiligtums gezeigt hat, und zwar in sehr vielen Details. Das heißt, Gott war also wichtig, er wollte dadurch wirklich etwas von sich offenbaren. Bevor wir aber dazu kommen, wird als erstes besonders unterstrichen, dass die Gaben, die dazu gesammelt werden sollen, freiwillig gegeben werden. So heißt es in Vers 2, wie jedem sein Herz dazu treibt. Und tatsächlich ist interessant, dass die Gaben für die Stiftshütte überreich gegeben wurden. Gott sagt zu Mose: Baut mir diesen Wandertempel, diese Stiftshütte, und lasst es euch das Beste kosten. Sammelt Gold, Silber, Edelsteine, kostbare Stoffe, Öle, Felle, alles was dazu. Und Mose gibt diesen Auftrag an das Volk weiter. Und dann heißt es interessanterweise im zweiten Buch Mose Kapitel 36, dass die Kunsthandwerker, die dazu extra mit dem Geist Gottes ausgerüstet wurden, all das entgegengenommen haben, was die Leute brachten, und jeden Morgen kamen Leute und brachten ihre freiwilligen Gaben an die Baustelle. Und dann kriegten die Künstler und die Handwerker ein Problem. Sie laufen nämlich zu Mose und sagen: Stopp, stopp, es ist genug. Wir haben so viel Material, wir können das überhaupt gar nicht alles verbauen. Wörtlich heißt es dort, das Volk bringt zu viel. Mehr als zum Dienst dieses Werks nötig ist, das der Herr zu machen geboten hat. Und Mose muss jetzt E-Mails verschicken und twittern: Niemand, weder Mann noch Frau, soll noch irgendetwas bringen. Diese Kollektenansage ist abgesagt, bringt nichts mehr. Das ist ja Wahnsinn. Stellt euch das mal vor, das wäre hier bei uns so: Man muss die Gemeinde vom Geben abbringen. Also, wie wäre das, wenn unser Gott unser Herz so berühren würde, so bewegen würde, dass es so überfließt, dass wir uns nicht mehr retten könnten vor Angeboten der Mitarbeit und der Hilfe? Bitte gebt nichts mehr für den Fahrstuhl. Wir haben so viel, wir könnten schon ein Hochhaus damit ausrüsten. Wir sind schon übers Dach raus. Gebt nichts mehr. Ja, lasst das bitte sein. Und meldet euch nicht mehr für die Kinderstunde. Wir haben so viele Mitarbeiter und für die Jungschar. Jedes Kind wird schon durch zwei Erwachsene betreut. Wo soll das noch hinführen? Ja, die fühlen sich ja schon bald nicht mehr wohl. Ja, und für den Deutschkurs für Asylanten, da brauchen wir auch niemanden mehr. Das geht ja gar nicht. Es tut uns leid, es werden keine Mitarbeiter mehr gebraucht, denn alles ist voll. Und für die Hospizianer haben wir jetzt so viel Geld, die müssen schon wieder anbauen. Und Jons haben zu viel und Minges. Und ja, und Theresa kann noch drei Leute mitnehmen auf die Lokos hoch. Und bitte geht nichts mehr. Stellt euch das mal vor. So ein Wahnsinn war das damals. Die waren so berührt. Die sollten das Beste, das Teuerste geben, aber sie waren noch so angerührt von Gott, dass sie so viel gesammelt haben, dass die Kunsthandwerker sagen mussten, stopp, 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 nichts mehr. Bitte bringt nichts mehr vorbei. Wir haben viel mehr, als wir brauchen. Es ist also so ein geistlicher Wettbewerb, so ein Triathlon oder sowas entstanden. Jeder wollte vorne dabei sein. Jeder wollte mehr geben als die anderen. Die haben gewetteifert. Und dann kam so viel zusammen. Jeder wollte, sagte, die Gegenwart Gottes ist ja viel mehr wert wie all dieses Zeug da, was ich da habe. Und darum gebe ich das, damit wir hier etwas bauen können, wo uns die Gegenwart Gottes einfach bewusst wird. Das ist für uns das Schönste und Wichtigste. Also das ist ja erstaunlich, nicht? Und dann ein zweites. Dann wird, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, weil es die ganzen nächsten Kapitel betrifft, die Stiftshütte, die sie bauen sollen, wirklich in allen Details beschrieben. Das ist auf alle Fälle einmal ein Beweis, wie wichtig Gott diese Sache war. Für den Tempelbau gibt es so detaillierte Anweisungen nicht. Und darum möchte ich eben jetzt was zu dieser Stiftshütte sagen. Überblicksmäßig kann man sagen, oder was, bevor ich das sage, worum geht es überhaupt? Letztlich geht es ja darum, dass Gott sein Volk erlöst hat. Ja? Aus Ägypten rausgeführt, durch das Schilfmeer, durch die Wüste. Und nun geht es ihm die Frage, wie sollen sie dann aber jetzt als Volk leben? Als Gottes erlöstes Volk. So weiter wie in Ägypten? Oder irgendwie anders? So wie vorher auch? Und Gott gibt auf diese Frage zwei Antworten, und die eine Antwort ist, dass Gott dem Mose Gebote offenbart, dass er ihnen durch die Gebote zeigt, wie er sich vorstellt, wie sie leben sollen. Und die zweite Antwort war, dass sie jetzt fortan in der Gegenwart Gottes leben sollten. Dass spürbar werden sollte, dass Gott mitten unter ihnen ist. Und dafür war die Stiftshütte extrem wichtig. Und deshalb hat Gott bei dieser Wüstenwanderung den Plan für die Stiftshütte offenbart. Wir können uns das vorstellen, das war wie eine Campingkirche, eine Zeltkirche, nur eben ganz besonders. Ja. Und da stand dann im Allerheiligsten die Bundeslade, was es war, sage ich gleich noch. Und diese Offenbarung von der Stiftshütte ist eines der fremdartigsten für uns vielleicht von Gottes Offenbarung, aber auch eines der faszinierendsten Aspekte des mosaischen Berichtes, was im 2. Buch Mose steht. Also in dieser Stiftshütte wollte Gott besonders nah sein, weil dort die Bundeslade stand, und in dieser Stiftshütte sollten Opfer stattfinden, die Gott eingesetzt hatte, und sie war später der Vorläufer zum Tempel. Und sie sollte in der Mitte des Lagers stehen, das sehen wir hier, da ist die Stiftshütte sozusagen, und drumherum sollten sich die einzelnen Stämme Israels lagern, das war genau vorgeschrieben und wo der Eingang ist. Und es gibt einen eben sehr detaillierten Plan, und ich glaube, weil es für Zeit und Ewigkeit wichtig ist und auch ein Vorbild für heutige geistliche Wirklichkeiten gibt, wie ich noch zeigen werde. Da steht also dann, wie groß das sein soll. 100 mal 50 Ellen kann man durch zwei teilen, dann hat man ungefähr die Meterzahl. Und da drin ein Zelt mit dem Allerheiligsten, mit der Bundeslade, 10 mal 10 Ellen, einen Räucheraltar, einen Tisch mit Schaubroten, einen goldenen Leuchter, die sogenannte Menora, drumherum einen Zaun, ein Ehrenbecken und einen Altar, einen Brandopferaltar. So sollte das aussehen. Leute haben diese, obwohl wir die Stiftshütte heute nicht mehr haben, gibt es dann natürlich Modelle. Einige haben lebensgroße Modelle gebaut, dann sah das etwa so aus. Ja, ein bisschen farbenfroher dann als kleines Modell. Dieser Zaun, den ja alles, den Brandopferaltar draußen und das eherne Becken. Und ja, hier nochmal eine Darstellung, wie das damals etwa ausgesehen haben könnte, mit den verschiedenen Stämmen drumherum, mit ihren Zelten. Dieses Zelt der Mitte war eben die Zelt der Begegnung mit Gott. Dort wollte er Gemeinschaft mit seinem Volk pflegen. Das ist also, so hat Gott sich offenbart vor ungefähr 3500 Jahren. War das so ungefähr, kann man sagen, ja. Gut, und jetzt habe ich hier noch zwei, drei Bilder nochmal, damit wir einen Überblick gewinnen. Da sehen wir, hier ist der Eingang mit wertvollen Vorhängen und diese Säulen sind teilweise mit Gold überkleidet, teilweise mit silbernen Füßen, teilweise mit anderem Erz hier, das ist ein bisschen einfacher, mit Leinen. Das alles soll einfach zeigen, Gott kann man nicht sich so ohne weiteres nahen, das ist heilig, da kannst du nicht so einfach hin, nicht? Und dann hier der Brandopferaltar, hier ein Ehrenes, also ein Erz, ein aus Erz, ein Waschbecken. Und dann geht es weiter in das Zelt. Dort gibt es das Heiligste, das ist hier vorne. Dann steht der goldene Leuchter, ein sogenannter Tisch mit Schaubroten und ein Räucheraltar. Und dann gibt es noch einmal einen Vorhang und dort hinter steht die Bundeslade. Und dort ist vorgestellt, dass darüber Gott thront, wie wir jetzt gleich sehen werden. Kommen wir mal zu den einzelnen Dingen. Das erste ist der Brandopferaltar. Der sollte aus Akazienholz sein, mit Erz überzogen, an den Ecken Hörner und hat so ein eisernes Gitter darunter. Dazu sollten bestimmte Schaufeln gemacht werden und Gabeln und Kohlepfannen aus Erz und zwei Stangen, und so Ringe dran, damit man den auch wegtransportieren konnte. Wahrscheinlich war er deshalb auch aus Holz. Muss man natürlich irgendwie trennen, dass er nicht mit abbrennt. Gott wollte, dass sie darauf vollkommene Tiere ihm opfern. Makellose Tiere, die sinnbildlich stehen für etwas, was sich erst viel später zeigt, nämlich für das Opfer Jesu Christi. Für das vollkommene Opferlamm, das für alle Zeit im Preis für die Sünde bezahlt. Und diese Tieropfer damals, die bedeckten die Sünde nur für eine Zeit, für eine kurze Zeit. Manche mussten täglich wiederholt werden, andere jährlich. Ja, dazu hat man dann seine Hand auf den Kopf des Opfers gelegt und damit sozusagen die eigenen Sünden auf das Opfer übertragen. Und dieses Opfer wurde dann teilweise, also da gibt es verschiedene Opfer, wie wir noch gleich sehen, wurde dann dort verbrannt auf diesem Altar, um einfach einen Weg zu finden, dass die Sünden des Volkes nicht zwischen Gott und dem Volk stehen. Ja, so kann man sich das vorstellen, sah das vielleicht in etwa aus. Und es gab ganz verschiedene Opfer, wer jetzt am Donnerstag da war, der hat das schon gesehen. Es gab Friedensopfer, Sündopfer, Brandopfer. Das kann ich heute nicht erklären, möchte ich heute nicht, wie die sich alle unterscheiden. Gott hatte das genau vorgestellt, wo es wichtig war, ihm zu opfern, wenn man zum Beispiel Schuld auf sich geladen hatte, wie die für eine Zeit lang beseitigt werden konnte, wie das ganze Volk entsündigt werden sollte, wie die Opfer auch Ausdruck des Dankes sein konnten und so weiter. Ja? Und dann gab es ein ehernes Becken, ein Becken aus Messing mit Wasser drin und in dem sollten sie sich gründlich waschen und bevor die Priester irgendeinen Dienst im Heiligtum tun konnten, das zeigt eben, dass man sich Gott nur mit großer Reinheit nähern kann, dass alles andere den Tod bedeutet. Ja? Dafür soll das einfach ein Bild sein, ein äußerst sichtbares Zeichen der Reinheit, die aber eigentlich darauf hinweist, dass Gott auf die Reinheit unseres Herzens achtet. Und dann gab es das Zelt mit wertvollen Zeltbahnen, vier übereinander, aus Leinen, aus rotem Witterfell, aus Seehunds- oder manchmal Dachsfellen und aus ganz kostbar gewebtem Zelttuch. Die standen auf 100 Sockeln, die eben, habe ich ja schon gesagt, zum Teil aus Silber waren und aus Akazienholz verkleidet, also mit Erz verkleidet und so weiter. Und dann in diesem stand dann der goldene Leuchter. Der goldene Leuchter war aus purem Gold und zwar nicht zusammengesetzt, aus einem Stück Gold. Also wird extra gesagt, er war aus einem Stück. Allerdings wissen wir nicht, wie groß er war. Macht ja einen Unterschied, ob 20 cm oder 3 Meter, aber das wissen wir nicht genau, wie groß er war. Und er stand in diesem Zelt, in dem es ja keine Fenster gab. Das war ja sonst dunkel. Das hat er beleuchtet, da war Öl drin, in den mandelblütenförmigen Kelchen. Und der spendete Licht und ist ein Bild, wie wir später merken, für den Heiligen Geist und für das Licht Gottes. Und dann gab es den Schaubrottisch, auf dem, der war auch aus Akazienholz mit Gold überzogen. Da gab es auch so Ringe, da wurden Tragstangen durchgeschoben, damit man ihn wegtragen konnte, ohne ihn zu berühren. Und da waren goldene Schüsseln und Schalen und Kannen drauf und eben 12 Laibe Brot aus feinem Mehl. Das sollte die 12 Stämme Israels repräsentieren und erinnern an diese Verheißung, die Gott seinem Volk gegeben hat, dass er es versorgen will. Dass er das Brot ist, von dem sie leben können. Und das wurde von den Priestern Aaron und seinen Kindern gegessen, das Brot immer und jeden Sabbat neu ersetzt. Und dann gab es im Heiligtum noch einen Räucheraltar, auch aus Akazienholz, mit Gold verkleidet. Die Ecken wieder mit solchen Hörnern. Auf diesem Räucheraltar verbrannten die Priester jeden Tag ein Räucherwerk, eine besondere Art von Weihrauch mit Gewürzen und so weiter. Und das ist ein Symbol für die Gebete, die zu Gott gesprochen werden sollen, die zu Gott aufsteigen. Ja, jeden Tag, auch für die Fürbitte. Und einmal im Jahr wurden die Hörner dieses Altars auch mit Blut besprengt, mit dem Blut des Sündopfers. Und dahinter gab es dann eben noch das Allerheiligste hinter einem Vorhang, der aus gewebtem Tuch bestand, aus blauen und roten Purpur und so weiter. Wir haben ja davon gelesen. Und das trennte diesen Bereich noch einmal ab. Das heißt, es gibt einen Bereich, wo wir Gott dienen können, wo wir ihn anbeten können, wo auch der Heilige Geist schon ist und wo Gott uns versorgt, aber wo Gott noch nicht selber ist. Er ist erst im Allerheiligsten. Und als Gott, als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Vorhang im Tempel, der das Heiligste, das Heilige vom Allerheiligsten trennte, von oben bis unten. Und das sollte dann ein Symbol sein, dass diese Trennung zu Gott nun aufgehoben ist, dass die nun beseitigt ist. Und hinter diesem Vorhang durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr, ist er dorthin gegangen und dann hat er Blut auf den Deckel der Bundeslade gesprengt. Und damit sind wir bei der Bundeslade, die war auch aus Akazienholz mit Gold überzogen und hatte auch so Tragsteine. Und in der Bundeslade lagen die steinernen Tafeln des Gesetzes, der Stab des Aaron, der auch einmal neu ausschlug, als Zeichen für die Auferstehung und ein Krug mit Manna, das daran erinnern sollte, auf welche wunderbare Weise Gott sein Volk in der Wüste ernährt hat. Und der Deckel der Bundeslade oben war aus reinem Gold und darauf waren zwei Cheruben, das sind Engel, so dargestellt symbolisch. Und dann hat man sich vorgestellt, dass über diesen Engeln, über der Bundeslade unsichtbar Gott, der Heilige, der Unsichtbare, droht. Und zum Zeichen seiner Gegenwart war Gott während dieser Wüstenzeit am Tage als eine Wolkensäule über diesem Heiligtum und in der Nacht als eine Feuersäule. Und das sollte die Gegenwart Gottes einfach symbolisieren. Das war jetzt eine Einführung in eine für uns ganz fremde Welt. Ja, hier sind die Steintafeln. Die Bundeslager, die kennt man ja auch von dem Film der Indiana Jones oder so. Ja. Sowas guckt. Die ist aber verschwunden. Sie ist leider verloren gegangen. Ja, aber die Bundeslade ist ja auch nicht Gott selbst, sondern nur über ihr sollte Gott thronen. Und seine Heiligkeit sollte sichtbar werden. Dann gibt es noch Anweisungen, genau auch für die Priester und den Hohepriester, wie die angezogen sein sollten mit diesen Edelsteinen. Also alle Details beschreibt Gott, weil sie alle geistlich übertragen werden können. Das könnt ihr euch selber einmal ansehen. Und dann kann man das auf heute übertragen und sich fragen, welche geistlichen Wahrheiten werden dadurch heute gezeigt? Wofür ist diese ganze Offenbarung der Stiftshütte heute noch von Bedeutung? Weil Gott, wir Menschen des neuen Bundes brauchen ja kein sichtbares Heiligtum mehr. Weil Jesus unser Herr ist und das alles aufgehoben und überboten hat. Und trotzdem hat uns das noch viel zu sagen, dass wie der Priester damals ausgesehen haben könnte, das gemacht haben könnte. Ja, hier tragen die vier nochmal eine Bundeslade, die durfte nicht berührt werden. So heilig war sie, darum immer an den Stangen. Und hier dieses Bild mit einer, naja, das wissen wir nicht genau, wie das aussah mit der Wolkensäule über dem Lager. Und jetzt habe ich hier mal noch eine kleine Tabelle, was zeigt, was damals galt, was Gott offenbart hat über die Stiftshütte und wie man das vielleicht übertragen kann, wie Gott heute mit uns redet durch Jesus. Und wie jedes Detail von damals etwas offenbart, was sich nachher bei Jesus erfüllt hat. Das ist einfach erstaunlich. Damals gab es den ehernen Altar für die Opfer und das ist aber ein Hinweis schon auf das Opfer Jesu. Eben mit dem Unterschied, dass das Blut damals nur kurzfristig die Sünden aufhob, aber bei Jesus ein für alle Mal. Es gab dieses eherne Waschbecken und das ist ein Bild für die Reinigung von den Sünden. Ja? Unser Sündenbekenntnis würde dem heute entsprechen, mit dem wir uns reinigen, damit wir vor Gott treten und vorher unsere Sünden bekennen. Oder der Leuchter, dass wir erleuchtet sein müssen durch den Heiligen Geist. Der Tisch mit den Schaubroten, dass Jesus für uns das Brot des Lebens ist. Der Räucheraltar, dass wir uns Gott nahen können in den Gebeten und Fürbitten. Der Vorhang des Allerheiligsten, dass wir durch Christus eintreten in das Allerheiligste vor Gott. Und die Priester und ihre Gewänder, dass wir auch berufen sind zum Dienst an Gott und den Menschen. Ja? Und so ist die Stiftshütte mit all ihren Teilen bis heute von Bedeutung. Und das macht euch ja vielleicht Lust, das nochmal in Ruhe nachzulesen, wie sie ein Sinnbild für Christus ist, für die Gemeinde, für den Tempel Gottes, für das Priestertum. Und für mich zeigt das vor allem, dass Gott in der Geschichte wirkt. Und dass Jesus nicht irgendwie aus dem Nichts auf die Erde gesandt wurde, sondern dass Gott das von ganz langer Hand vorbereitet hatte. Und dass man, was Jesus wirklich für uns Menschen bedeutet, auch nur verstehen kann oder tiefer verstehen kann, wenn man die Offenbarungen Gottes, wie er sich selber offenbart hat, in seiner Heiligkeit von vorher auch wahrnimmt und schaut, was sie auszusagen hat für uns. Und dass das so ist, das wollte ich jetzt gerne, das ist nicht so wichtig, hier ist nochmal eine Zusammenfassung, das wollte ich aber gerne zeigen, indem ich ein paar Verse aus Hebräer 9 lese. Dort wird das nämlich genau aufgegriffen. Hebräer 9, Abvers 1. Dort heißt es, auch der alte Bund hatte seine festen Gottesdienstvorschriften und ein irdisches Heiligtum. Das war das Zelt, in dessen vorderen Teil sich der Leuchter und der Tisch mit den Schaubroten befanden. Das war das sogenannte Heilige. Hinter dem zweiten Vorhang befand sich das sogenannte Allerheiligste. Dazu gehörten der goldene Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade. In ihr stand der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der geblüht hatte, sowie die beiden Tafeln des Bundes. Darüber aber standen die Cherubim zum Zeichen der Gottesherrlichkeit, die den Deckel der Bundeslade überschatteten. Davon können wir jetzt nicht weiter im Einzelnen reden. Habe ich auch lang genug gemacht. Ja. So war das alles geordnet. Die Priester gehen immer nur in den vorderen Raum und versehen dort immer ihren Dienst. Dagegen in den zweiten Raum geht einmal im Jahr nur der Hohepriester, aber nie ohne Blut, das er für sich selbst und dann für die Verfehlungen des Volkes darbringt. Hiermit bezeugt doch der Heilige Geist sehr deutlich, dass der Zugang zum Heiligtum noch nicht frei ist, solange es noch einen vorderen Raum des Zeltes gibt. Dieser vordere Raum ist ein Gleichnis für unsere Zeit. Nach dieser Ordnung werden Gaben und Opfer dargebracht, die doch nicht imstande sind, den, der mit Gott damit dient, im Gewissen vollkommen frei zu machen. Es sind dies alles nur äußere Vorschriften über Speisen und Getränke und verschiedene Waschungen, die nur so lange Geltung haben, bis eine bessere Ordnung eingetreten ist. Nun aber ist Christus als Hohepriester der zukünftigen Güter gekommen und ist durch ein größeres und vollkommeneres Zelt hindurchgegangen, das nicht mit Händen gemacht ist und überhaupt nicht dieser irdischen Schöpfungsordnung angehört. Er ist auch nicht mit dem Blut der Böcke und Kälber, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal ins Heiligtum gegangen und hat für uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn mir das Blut der Böcke und Stiere und die Asche der jungen Kuh, mit der die Unreinen besprengt wurden, Heiligung wirken zur Reinigung des Leibes, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst in der Kraft des ewigen Heiligen Geistes als makelloses Opfer dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, dass wir fähig werden, dem lebendigen Gott zu dienen. Also das geht noch weiter so, noch ein halbes Kapitel, aber das lese ich jetzt nicht, das kann man zu Hause gerne nachlesen. Was will uns das Ganze jetzt lehren? Ach, da kam sogar Hebräer 9 rein. Okay, jetzt habe ich nur das Problem, wo ich stehen mag, kommt gleich, ja. Ja, genau. Was will uns das jetzt lehren? Das erste ist, Gott will seinem Volk nahe sein. Er will unter seinen Kindern wohnen. Gott will uns auch heute nahe sein. Aber das geht nicht so einfach, weil die Sünde steht im Weg. Wir können nicht einfach so zu Gott kommen, weil er heilig ist. Es braucht eine Lösung für die Sünden. Und Gott hat dafür immer wieder Lösungswege gefunden, weil er kreativ ist. Damals zeitliche, die nur vorläufig halfen. Dann aber durch Christus eine endgültige Lösung. Und darum können wir durch Christus Gott wirklich nahe sein. Er ist, damit ist die Stiftshütte ein Abbild für die größte Tat, die Gott in der Geschichte getan hat. Sein Werk lässt sich durch die Stiftshütte tiefer verstehen, warum das Opfer Jesu nötig war und was es bewirken sollte. Und so wird das alles ein Abbild auch für unsere Anbetung, dass wir Gott anbeten durch dankbare Opfer, durch Gebete, durch Reinigung, durch Sündenbekenntnis. Also alles, was ich so kurz ausgeführt habe. So können wir uns Gott nahen. Wenn wir erlöst sind durch Gott, wenn er uns befreit hat von der alten Welt, dann sollen wir natürlich nicht weiter leben wie vorher, sondern auch dieses neue Leben haben, indem wir uns an seinen Geboten orientieren und indem wir in seiner Gemeinschaft leben. Und das führte dazu, dass dieses Heiligtum, dieser Bau von ganzem Herzen gemacht wurde. Viele haben freiwillig mehr gegeben als und haben dazu das Beste gegeben, was sie hatten. Gib Gott das Beste zum Dank. Ja, nicht die Reste, sondern das Beste. Gott möchte aber nur freiwillige Opfer, so wie es jedem dem Herzen nach war. So spiegelt das alles auch unseren Gottesdienst heute wider. Und vielleicht wird dadurch das Alte Testament nochmal ganz neu interessant für uns. Die Frage zum Abschluss einfach, was ist es mir wert, Gott mit meinem Leben in seinem Heiligtum zu dienen? Was hat sich jetzt verändert, nachdem ich erlöst bin? Wie stelle ich mir das Leben mit Gott vor? Wie gestalte ich meinen Gottesdienst? Was macht meine Nachfolge wertvoll? Darüber können wir mit der Stiftshütte, anhand der Stiftshütte, einfach nachdenken vor Gott. Und Gott segne uns dabei. Amen. Amen.